Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.
Das Weltkapital. Robert Kurz über die ideologischen Reaktionen auf den Krisenprozess des Weltkapitals. Fünfter Teil, das Ende der Deutschland AG und struktureller Antisemitismus. In den beiden vorangegangenen Sendungen untersuchte Robert Kurz die Notwendigkeit von Ideologiekritik und setzte sich kritisch mit dem Ideologiebegriff auseinander, wie er bisher im wertkritischen Kontext bemüht wurde. Er grenzte sich dabei von Vorstellungen ab, die Ideologie auf einen bloßen Reflex des wahren Fetischismus reduzieren und betonte demgegenüber die kontingente Eigenleistung der Subjekte in der Ideologiebildung. Mehr als ein Reflex ist also Ideologie der Versuch, sich auf den Fetischismus der wahren Gesellschaft einen Reim zu machen, ohne diesen kritisch zu reflektieren. Ausgehend von dieser Bestimmung skizzierte er den strukturellen Krisenprozess im Rahmen der mikroelektronischen Revolution auf der Ebene des Kapitalverhältnisses. Die grundsätzliche Krisenlogik des Kapitals verortet Kurz darin, dass Kapitalverwertung substanziell auf Arbeitskraft beruht und eben diese Arbeitskraft wegrationalisiert wird. Während durch das massenhafte Einsaugen zusätzlicher Arbeitskraft in die fordistischen Industrien diese Krisenlogik noch einmal aufgeschoben werden konnte, bricht dieser Kompensationsmechanismus in der mikroelektronischen Revolution strukturell zusammen. Eng an diesen realen Prozess angelehnt, kritisiert Kurz keynesianische Vorstellungen, die den fordistischen Wohlfahrtsstaat einklagen, als Ideologie. Im Folgenden analysiert Kurz, wie sich der allgemeine Krisenprozess des Kapitals in der mikroelektronischen Revolution ideologisch auf der spezifischen Ebene nationaler Geschichte darstellt.
Jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt, nämlich jetzt wird es noch schwieriger mit der Ideologiebildung, denn das, was ich bis jetzt gesagt habe, war ja nur auf der Ebene einer Analyse dessen, was real an Veränderung auf dieser objektiven Ebene, dieser Krisenebene in der dritten industriellen Revolution stattfindet und sozusagen die erste ganz enge ideologische Reaktion darauf, diese Rekapitulation des keynesianischen Paradigmas, die aber da völlig ins Leere geht, weil es mit der dritten industriellen Revolution eben nicht mehr kompatibel ist. Jetzt kommt aber was noch viel Entscheidenderes hinzu für Ideologiebildung und damit auch Ideologiekritik, denn es gibt ja auch nicht nur diesen Filter dieses keynesianischen Paradigmas und als entsprechende Reaktion auf diesen neuen Krisenprozess, dieses neue, rein zirkulative Finanzkapital, sondern es gibt ja auch die spezifisch nationale Geschichte. Und die ist auf jeden Fall präsent. Nicht in dem Sinn, dass sich hier einfach analog was wiederholt. Aber es gibt eben eine spezifisch deutsche Geschichte und eine spezifisch französische oder eben auch eine spezifisch japanische Geschichte des Kapitalismus und seiner Durchsetzung, und zwar durch alle Phasen hindurch, die dieser Prozess durchgemacht hat. Und jetzt kommt es eben darauf an, gerade in der Analyse von Ideologiebildung und Ideologiekritik, das mit zu berücksichtigen. Denn die Krisenreaktionen sind auch unterschiedlich und die Ideologiebildungen, und die sind eingefärbt von der jeweiligen nationalen Geschichte. Ich möchte es jetzt nochmal auf die Auseinandersetzung von vor 2 Jahren mit den Antideutschen ganz kurz mal nur ein Schlaglicht werfen. Es war nicht nur ideologiekritischer Reduktionismus, also die Kritik dran, dass hier sozusagen die Ideologiekritik nicht mehr in Beziehung gesetzt wurde zu der Analyse der kategorialen und auch konkreten Entwicklung, zu dem konkreten Krisenprozess, wo sich ja auch was verändert, wo das nicht einfach dasselbe ist wie vor 50 oder vor 100 Jahren, sondern dass eben eine andere Modulation annimmt, diese ideologische Struktur und diese ideologische Reaktionsbildung, sondern da findet eben auch nicht einfach diese Wiederholung im Sinne von dem, was meinetwegen in dieser antideutschen Ideologie, also wurde gesagt, jetzt kommt das Vierte Reich, jetzt wird die Krise, ist wieder eine Krise, okay, ist eine Krise, wird es halt wieder durch Krieg gelöst, jetzt wird halt wieder die EU und der deutsche Führung gegen die USA sich stellen und das ist halt der klassische imperiale Konflikt etc. Den ganzen Prozess der Globalisierung, der auch Transnationalisierung des Kapitals, der aus dieser selben Krise sich herausentwickelt hat, vollkommen unterbelichtet, gerade diese Seite der Analyse der objektiven Entwicklung und von daraus ein einfacher Analogieschluss. Jetzt wiederholt sich halt die Geschichte. Ne? Aber die Geschichte wiederholt sich eben nie, sondern es findet alles in einer neuen, veränderten Konstellation statt. Nicht mehr in der Konstellation einer nationalen Formierung, die Herausbildung des Finanzkapitals, die Herausbildung des keynesianischen Paradigmas, überhaupt der Ausdehnung von Staatsintervention, war ja verbunden mit dem Einwachsen des Kapitals als nationaler Kapitalstock in einen nationalökonomischen und nationalstaatlich regulierten Zusammenhang. Und die Krise der dritten industriellen Revolution, in dem Maße, wie sie darin besteht, das Kapital zu entsubstantialisieren, diese Verlagerung auf die zirkulative Sphäre zu nehmen, globalisiert sich das auch. Also findet eine Herausbildung transnationaler Reproduktionsstrukturen des Kapitals statt und wird dieser keynesianische, die Voraussetzung der keynesianischen Regulation in die Luft gesprengt, auch auf dieser formellen Ebene. Dass also der nationalökonomische und damit nationalstaatliche Zusammenhang sich auflöst, das heißt, der Nationalstaat löst sich nicht auf, aber seine Regulationsfähigkeit in Bezug auf die kapitalistische Reproduktion löst sich auf. Da ist dann eben diese Wiederholung von Vergangenheit einfach ausgeschlossen, weil das in einer neuen, veränderten, auch qualitativ veränderten Konstellation stattfindet, gerade auch der Krise. Aber da werden dann eben zusammen mit dem Keynesianismus als ideologische Reaktion auch Momente der Vergangenheit abgerufen als vermeintliches Gegenbild.
Wenn sich keine aus der Art geschlagene dieser Sorte finden ließen, besorgt immer gleichen Ingredienzien. Egoismus, Freizügigkeit, Autorität, Konkurrenz, Effizienz und Disziplin kochte man überall auf der Welt. Verschiedene Variationen des gleichen Gerichts. In dem, was man alte Welt nannte und was quasi als die Mutter der Zivilisation galt, hatte man das Rezept entworfen. In der neuen Welt hatte der junge, große Koloss das System ohne Ballast und Sentimentalität perfektioniert. In der kommenden Welt war es gar gelungen, den Zwist abzuschaffen. Als Meister des leisen Wortes und eiserner Disziplin hatte man sich hier auf die Sonnenseite buxiert. Nach Perioden nicht enden wollender Kriege hatte sich letztendlich ein stabiles Gleichgewicht gebildet. Kriege waren durch sportlichen Wettbewerb ersetzt worden oder wurden als Schaukämpfe zur Erbauung auf der Unterseite ausgetragen.
Nachdem sich kurz am Beispiel der Antideutschen kritisch mit Vorstellungen einer Wiederholung der Geschichte auseinandergesetzt hat, weil diese die Prozessgeschichte des Kapitalverhältnisses nicht berücksichtigen, wendet er sich der spezifisch deutschen Geschichte und den damit in Beziehung stehenden Krisenleugnungsideologien auseinander.
Und das ist jetzt nicht einfach nur der Keynesianismus, wie überall in der Welt, also in der westlichen Welt, dass die Linke dann keynesianisch wird oder überhaupt auch in der, die kritischen Stimmen oder die angstvollen Stimmen in der VWL dann sagen, um Gottes Willen, ein bisschen mehr Keynesianismus, weil sonst kommen wir ja in Teufelsküche, sondern eben auch die spezifisch nationale Geschichte dann in dieser Krise abgerufen wird. Und in Deutschland ist es eben diese spezifisch deutsche Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus, mit ähnlich, wenn auch in anderer Weise besetzt wie in Frankreich oder auch in Japan, die stärkere, von Anfang an stärkere Betonung der staatlichen Regulation. Staatseingriffe waren eben in Frankreich schon seit der Französischen Revolution staatliche Kontrollansprüche, wie ja überhaupt in Frankreich schon von der großen Revolution her der Citoyen, der Staatsbürger gegenüber dem Bourgeois überdeterminiert, überbetont worden ist, genau umgekehrt wie in der angelsächsischen Welt. Der Rousseau hat ja den Bourgeois verachtet, also schon in der Aufklärung, in der europäischen, war diese Gewichtung so vorgenommen. Und von daher auch diese stärkere Betonung der staatlichen Regulation. Das heißt, auch in der weiteren Fortsetzung dieser Geschichte im 19. und frühen 20. Jahrhundert, der Fordismus war in Europa, in dem Maße, wie er sich herausgebildet hat, viel stärker von vornherein mit staatlichen Regulationsmomenten besetzt. Diese neue Herausbildung von Aktienkapital, von großen Aktiengesellschaften und staatlicher Eingriffsfunktion viel stärker betont auf diesem staatlichen Pol, sowohl in Frankreich als auch eben in Deutschland. Und aber innerhalb dieser Gemeinsamkeit gegenüber der angelsächsischen Welt gab es nochmal eine andere Besetzung dieses staatlichen Pols selber oder dieses Vergesellschaftungsmodells, nicht? Also höhere Vergesellschaftung, die in irgendeiner Weise über diese individualkapitalistische Reproduktion hinaustreibt, nämlich in Deutschland die spezifisch völkisch, rassistisch, antisemitisch Konstitution schon seit dem Kaiserreich, auch die Bismarckschen Sozialreformen, die berühmten, die ja selber schon ein Moment dieser proto-fordistischen Entwicklung waren. Und das eben verbunden mit der Vorstellung und der Ideologie nicht bloß eines nationalökonomischen, nationalstaatlichen Zusammenhangs, sondern dessen Bestimmung als sozusagen völkische Entität, als ein völkisch-rassisch bestimmtes berühmte Blutsgrundlage, diese völkische Bestimmung dieses Zusammenhangs. Ein Spezifikum, was man aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts, der nachholenden deutschen Modernisierung auch herauslesen kann, auch eine bestimmte Lesart der Aufklärung schon, also das reicht tief zurück bis ins späte 18. Jahrhundert, aber diese spezifisch deutsche Geschichte, die also eine rassisch-völkische Grundlage dieser Konstitution, das festigt sich überhaupt erst aus in der fordistischen Entwicklung, weswegen der Proto-Fordismus in USA, obwohl der Henry Ford auch seine antisemitischen Anwandlungen hatte, aber in USA ganz anders verlief, trotz derselben technologischen Grundlage als in Deutschland. Und ähnlich wie in Deutschland war es in gewisser Weise in Japan. Nicht umsonst waren sie ja die großen Verbündeten im Zweiten Weltkrieg. Die proto-fordistische Entwicklung sehr stark verbunden mit einem nationalen Korporatismus auf rassisch-völkischer Grundlage. In gewisser Weise auch in Japan. Das Tenno-Regime hat genau was ganz Ähnliches gemacht.
Vor 13 Jahren wurden wir Nationalsozialisten verspottet und verhöhnt. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen ist erstanden, die langsam die Vorurteile des Klassenwahnsinns und des Standesdünkels überwinden wird. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen, die entschlossen ist, den Kampf für die Erhaltung unserer Rasse aufzunehmen, nicht weil es sich um Bayern oder Preußen, Württemberg oder Sachsen, Katholiken oder Protestanten, Arbeiter oder Beamte, Bürger oder Angestellte und so weiter handelt, sondern weil sie alle Deutsche sind. In diesem Gefühl der Ruhe. Um Mandate oder Ministerstühle kämpfen wir, sondern um den deutschen Menschen, den wir wieder zusammenfügen wollen und werden, zu einer unzertrennlichen Schicksalsgemeinschaft.
Du bist das Wunder von Deutschland. Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen.
Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird.
Entwurzelt ein paar Kilometer weiter Bäume.
Unrealistisch, sagst du?
Und warum feuerst du dann deine Mannschaft im Stadion an?
Wenn deine Stimme so unwichtig ist.
Weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor.
Du bist Deutschland!
Ein Reich der Ehre und Freiheit, Arbeit und Brot.
Du bist die Andere. Du bist Deutschland.
Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist.
Und wenn du damit fertig bist, übertriff dich selbst.
Schlag mit deinen Flügeln und reiß Bäume aus.
Du bist die Flügel.
Du bist der Baum.
Du bist Deutschland.
Robert Kurz hat die deutsche Durchsetzungsgeschichte des Kapitalverhältnisses als nachholende Modernisierung gekennzeichnet, deren Spezifik in einem nationalen Korporatismus auf rassisch-völkischer Grundlage besteht. Korporatismus heißt, dass die durch die wahren gesellschaftlichen Widersprüche in konkurrierende soziologische Gruppen auseinanderfallende Gesellschaft durch eine völkisch-rassische Identität wieder zusammengefügt werden sollen. Das drückt sich unter anderem darin aus, wenn die zwischen Gewerkschaften und Funktionsträgern des Kapitals bestehenden Konflikte im Interesse einer völkisch-rassisch begründeten Identität außer Kraft gesetzt oder in den sozialen Frieden nicht tangierende Formen übersetzt werden. Wie stellt sich dieser Kooperatismus politökonomisch dar?
Ja, von der Art und Weise, wie sich das konfiguriert, auch politökonomisch, war es zum einen, dass die Herausbildung des Aktienkapitals, die Herausbildung des damals neuen Finanzkapitals in der Hilferdingschen Diktion verbunden war mit einem Korporatismus innerhalb des Kapitals selber. Das heißt, einer Vielzahl von Überkreuzbeteiligungen dieser Aktiengesellschaften untereinander, dass sozusagen eine nationale Verzahnung stattgefunden hat. Jeder hockt sozusagen im Aufsichtsrat des anderen. Und darüber gibt es dann so auch informelle Regularien, die sich in Japan übrigens bis heute gehalten haben, wo der ganze nationalökonomische Zusammenhang über diese korporatistische Verzahnung von Industrieaktiengesellschaften untereinander, der großen zumindest, und des Bankkapitals, des Finanzkapitals, als ein Überbau über einem korporatistischen Zusammenhang ist. der natürlich als solcher, weil er auch in diese nationalökonomische Form eingebannt ist, umso stärker staatlicher Regulierung oder auch informeller Absprache mit dem Staatsapparat zugänglich ist. Das ist ein großer Unterschied zur angelsächsischen Version der fordistischen Entwicklung. Das ist aber nur der eine Punkt. Der zweite ist dann eben, dass auch die staatliche Beteiligung an diesem Aktienbesitz oder sogar die staatliche Konstitution überhaupt der neuen Industriestrukturen, also in Deutschland das klassische Modell Volkswagen. Volkswagen, eine Lieblingsgründung von Adolf Hitler. Volkswagen von vornherein ein, nicht wie in USA, das Modell Ford als diese Form privatkapitalistischer, fordistischer Industrialisierung, sondern von vornherein ein staatlich-völkisch eingebundenes Modell. Und das ist eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg so geblieben. Zwar hat sich die Gesellschaft insgesamt ökonomisiert, am Weltmarkt ausgerichtet und später dann immer mehr individualisiert, oder es lässt sich auch schon in der fordistischen Entwicklung zeigen, aber diese Ökonomisierung und Individualisierung hat eben trotzdem dieses erstens mal als stummen Hintergrund, der dann natürlich nach Auschwitz nicht mehr thematisiert werden durfte, als stummen Hintergrund immer noch diese Logik einer völkischen Konstitution. Völkisch, rassistisch und antisemitische Konstitution, die man jetzt natürlich rein äußerlich abwehrt, aber inkorporiert bleibt sie in dieser Struktur mit drin. Übrigens ganz ähnlich, wenn auch anders gelagert in Japan, auch da rassistisch und völkisch und eben die viel stärkere Verzahnung, die Überkreuzbeteiligungen, genau wie in Deutschland, weswegen man dann eben auch vom Modell der Deutschland AG und der Japan AG gesprochen hat. Das heißt, es wurde eigentlich diese völkische Konstitution des Fordismus jeweils und diese korporatistische jeweils bloß den neuen Bedingungen angepasst, aber eigentlich nicht aufgelöst. Und bei VW, bei Volkswagen, war das ja auch so, dass bis heute ist es ja, es gibt das VW-Gesetz, es gibt die 18% Beteiligung an Volkswagen des Landes Niedersachsen. Es gibt also diesen staatlichen Einfluss auf einen der größten Automobilkonzerne der Welt. Und das ist nicht bloß ein Überbleibsel, sondern ein konstitutives Moment dessen, was dann als Deutschland AG firmiert hat, nachdem er sich rein äußerlich von Auschwitz gereinigt hat. Ne? Und na, das antisemitisch nicht mehr und so. Aber die Konstitution, auch die institutionelle, ist real so geblieben. Und da eben Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Wirtschaftswunderaufstieg gemacht haben, allen anderen voran, hieß es sogar Deutschland AG und Japan AG als Modell. Jetzt ganz unschuldig ökonomisch, politisch und nicht mehr scheinbar rassisch, völkisch, antisemitisch eingefärbt, aber die Konstitution ist eigentlich nie wirklich aufgearbeitet worden. Im Gegenteil, da waren wir immer noch ein bisschen stolz drauf, dass das jetzt zum Modell wird.
Wir Wunderkinder von 1945 bis... Na, erstmal abwarten.
Die Straßen haben Einsamkeitsgefühle. Und fährt ein Auto, ist es sehr antik. Nur ab und zu mal klappert eine Mühle.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Aus Pappe und aus Holz sind die Gardinen.
Den Zaun bedeckt ein Zettelmosaik.
Wer rauchen will, der muss sich selbst bedienen.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Einst waren wir mal frei,
nun sind wir besetzt.
Das Land ist in zwei. Was machen wir jetzt?
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder.
Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Man muss beim Auto fahren, nicht mehr mit Brennstoff sparen.
Wer Sorgen hat, hat auch Likör und gleich in hellen Scharen.
Die Läden offen waren, uns wieder Luxuswaren.
Die ersten Nazis schreiben fleißig ihre Memoaren.
Denn den Verlegern fehlt es an Kritik.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Wenn wir auch ein armes Land sind,
und so ziemlich abgebrannt sind.
Zeigen wir, dass wir imposant sind,
weil wir etwas überspannt sind.
Wieder hauen wir auf die Pauke, wir leben hoch, 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 höher, hoch. Das ist das Wirtschaftswunder, das ist das Wirtschaftswunder. Zwar gibt es Leute, die leben heute noch zwischen Dreck und Plunder.
Doch für die Nazi-Knaben, die das verschuldet haben,
hat unser Staat viel Geld verraten und spendet Monatsgaben. Wir sind nur Ungelernte. Republik ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Nachdem Kurz gezeigt hat, wie im Kooperatismus der Deutschland AG unterschiedliche Kapitalfraktionen des nationalen Kapitalstocks inklusive staatlicher Beteiligung institutionell miteinander verwoben wurden, bleibt zu klären, wie die Einbindung der Besitzer der wahren Arbeitskraft in die kooperatistische Struktur der Deutschland AG erfolgte.
Dazu gehört hat ja auch in Deutschland wie in Japan, wenn auch in unterschiedlichen Formen, nicht bloß die Überkreuzbeteiligung und Verzahnung weit über das, was Ähnliches in anderen Ländern passiert ist, hinaus, sondern auch und auch nicht nur diese staatliche Einflussnahme und Teilverstaatlichung oder staatlicher Aktienbesitz an, mit Schlüsselgrößenbeteiligung, sondern auch die korporatistische Einbindung der Gewerkschaften und der berühmten Industriearbeiterklasse, in dem also auch das ja schon im Nationalsozialismus auf den Weg gebracht worden ist, mit eben den Betriebsgemeinschaften. Volksgemeinschaft hat ihr Pendant gefunden in der Betriebsgemeinschaft. Und gerade eben bei diesen avantgardistischen Industrie, bei diesem Modell Volkswagen ganz besonders stark, die korporatistische Einbindung qua Mitbestimmung dann nach dem Zweiten Weltkrieg der Gewerkschaften, gerade in diesen Schlüsselindustrien. Und diese Mitbestimmung lief auf nichts anderes hinaus, als dass nicht nur die wechselseitig die großen Aktiengesellschaften untereinander im Aufsichtsrat saßen, dass auch der Staat mit im Aufsichtsrat saß und sitzt bis heute, sondern auch eben die Gewerkschaftsvertreter und die Betriebsratsvertreter. Also dieses Modell der berühmten Betriebsratsfürsten, die nun absolut nichts Kämpferisches an sich haben, die Dudes-Freunde von Kanzler und Bankpräsidenten sind und die als diese Betriebsratsfürsten auch mit im Aufsichtsrat sitzen. Ich habe es dann so formuliert, in den Aufsichtsräten traf man sich wieder. Ne? Das war dieses korporatistische Modell. Das heißt, es hat natürlich auch unter den Bedingungen einer sehr starken Realakkumulation nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einer gewissen sozialen Befriedung geführt. Es gab ständige Aushandlungen, gerade über und mit diesen Betriebsratsfürsten und Gewerkschaftsvertretern in dem korporatistischen Apparat, was dann auch viel stärker als irgendwelche sozialen Kämpfe all diese Gratifikationen, die dann den sogenannten rheinischen Kapitalismus oder das spezifisch deutsche Modell ausgemacht haben, auf den Weg gebracht haben. Also medizinische Versorgung für alle, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Tod und Teufel, ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber eben nicht als Resultat eines selbstbewussten sozialen Kampfes, sondern als diese korporatistische Einbindung qua Finanzkapital und keynesianischer Regulation und eben als Figuren an der Spitze dieser Integration eben gerade diese Betriebsratsfürsten. Also gerade bei Volkswagen kann man das oder auch bei Daimler-Benz ganz modellhaft nachzeichnen.
Bye.
Wie die kooperatistische Struktur der Deutschland AG aufgebaut war, hat Robert Kurz nun geschildert. Doch wie verhält es sich mit der Deutschland AG unter den Bedingungen der mikroelektronischen Revolution?
Ja, und jetzt in der dritten industriellen Revolution, jetzt kommt die ganz große Schwierigkeit oder das Hochproblematische. Jetzt wird die Deutschland AG abgewickelt. Denn unter den Bedingungen der dritten industriellen Revolution lässt sich dieses korporatistische Konsensmodell nicht mehr aufrechterhalten. Und es hat verschiedene Schwierigkeiten, weil erstens mal war es in den vergangenen 5 bis 10 Jahren so, also sagen wir mal die 7 Jahre gerade der rot-grünen Regierung, dass hier ein Zusammenhang ein bisschen schräg dargestellt worden ist. Weil auf der einen Seite hat Rot-Grün in Fortführung der Kohl-Administration in Deutschland bestimmte Elemente dieser Deutschland AG schon einfach weiter abgewickelt. Große Teile des Sozialstaats, berühmter Sozialabbau, auf den Weg bringen von Privatisierungen, Deregulierungen, das sind all die Stichworte für die neoliberale Revolution. Das ging eigentlich einerseits nahtlos weiter. Auf der anderen Seite, was aber wenig beachtet worden ist, hat ja Rot-Grün versucht und all das, was da dran hing, die Betriebsratsfürsten bei VW, die entsprechenden Landesregierungen Niedersachsen, die Gewerkschaftsrepräsentanzen und eben auch die rot-grüne Partei und ihre Hauptklientel, die haben eigentlich versucht, zusammen mit den Resten sozusagen oder den da noch vorhandenen Strukturen der Deutschland AG, zusammen mit einer bestimmten Generation von Unternehmenschefs, dazu gehört der Schremp von Daimler-Benz, der sich als Mr. Shareholder Value hat titulieren lassen, dazu gehört gerade Schröder und seine neue Mitte, die Klientel, die damit verbunden war und auch eben bei den Grünen ganz genauso, dazu gehört eben auch die ganze Mannschaft von VW, gerade der Peter Hartz, der Personalchef, der ja die berühmten Hartz-Reformen als Spiritus Rector mit kreiert hat. Und was da wenig beachtet worden ist, war, dass es hier eigentlich nicht bloß um die blanke Freisetzung der Deregulierung und der Marktfreiheit und der Auflösung der Deutschland AG geht, sondern um ein Selektionsprogramm, dass man also versucht hat, unter Ausgrenzung der Bevölkerungsgruppen, die sozusagen aus der Deutschland AG zu entlassen, die man glaubt nicht mehr durchfüttern oder mithalten zu können, also in den ganzen Bereichen entqualifizierte Arbeit, auch schon abstürzende Mittelklasse, Leute, die rausfallen, die ganzen Sozialstaatsgratifikationen bis hin zur Zweiklassenmedizin etc., aber das korporatistische Modell gleichzeitig für eine Minderheit zu erhalten und in die Globalisierung mitzunehmen und durch die Globalisierung hindurch aufrechtzuerhalten. Und die Hartz-Reformen sind eigentlich ein Bestandteil davon. Man hat ja auch dann, so wie man von Elite-Universitäten spricht mittlerweile, man auch von Kernbelegschaften spricht und eben also von sozialen Gruppen, die gewissermaßen, es ist auch schon gesagt worden, ich habe es auch mal so diese Formulierung aufgegriffen, die globalisierte Klasse quer durch die sozialen Schichten und institutionellen Träger. Die Leute, die es noch geschafft haben, die jetzt ein Teil der Deutschland AG wird aufgelöst, aber der andere, die Kernbelegschaften, die Elite-Universitäten, die rot-grüne Klientel, die neue Mitte, die Betriebsratsfürsten, dieser Klüngel, der sich in den Aufsichtsräten findet, die halten das Modell irgendwie noch aufrecht, aber jetzt als Ausgrenzungsmodell. Und wie es scheint, hält das aber nicht. Ich habe also hier in dem Buch dann so ein paar Sachen zitiert. Also das eine ist, dass diese Welt-AG von Jürgen Schremp, Daimler-Benz als Welt-AG, indem es auch an diesem Modell der Deutschland-AG noch in gewisser Weise festhält, bloß jetzt halt auf Weltebene sich zubewegt, auch noch festgehalten hat eigentlich an der komischen Vorstellung, dass man wirklich Autos baut und die verkauft und darüber Gewinn macht. Und das jetzt halt weltweit. Und insofern seine Titulierung als Mr. Shareholder Value eigentlich eine Illusion war. Weil er hat dann zwar nicht das gemacht an Investitionen, wie es im klassischen Fordismus dann der Fall gewesen wäre, wie es zum Beispiel Volkswagen und auch Daimler selber noch in den 60er, 70er Jahren gemacht haben, als er etwa in Brasilien oder in den USA auf der grünen Wiese neue Werke hochziehen, ne, als Klon der eigenen, also Kapitalexport in diesem klassischen Sinn, sondern was passiert hat, war ja schon mit in dieser zirkulativen Orientierung drin. Es wurde einfach Chrysler aufgekauft und Mitsubishi aufgekauft. Das heißt schon mehr Investment als Realinvestition, mehr zirkulatives Finanzinvestment. Bloß wurde das nicht konsequent durchgezogen, sondern dann mithilfe dieses zirkulativen Finanzinvestments sollte die realökonomische Welt AG aufgebaut werden. Dummerweise hat sich herausgestellt, dass sowohl Mitsubishi als auch Chrysler eigentlich Todeskandidaten waren und dass man sich unter dem Aspekt, dass man die nicht etwa ausschlachtet und weiter auf die Reise in der Zirkulation schickt, wie es sonst die feindlichen Übernahmen sind, sondern dass man das wirklich zum Stützpunkt der realökonomischen Produktion und Akkumulation macht, das ist ganz böse in die Hose gegangen. Von daher wurde jetzt der Schremp in die Wüste geschickt. Und zwar unehrenhaft. Es war richtig eine Abservierung. Gleichzeitig ist ja was ganz Ähnliches, wenn auch noch nicht in aller Konsequenz, bei Volkswagen gelaufen. Da wurde wie bestellt und zur rechten Zeit diese Korruptionsaffäre aufgedeckt. Der Peter Hartz, der als der große neoliberale Reformer gibt, der wurde plötzlich abserviert, auch als eine fossile Gestalt eigentlich. Ganz ähnlich war es ja mit der Abwahl der rot-grünen Regierung, zumindest von der Seite der wirklich harten Shareholder-Value-Konzeption her, also volles Umschalten auf diese Zirkulationsorientierung, ging es ja sogar so weit, dass die Wirtschaftswoche kurz vor der Wahl so ein Titelcover hatte, wo also nach dem Muster der Marx-Engels-Lenin-Plakate der Pischetsrieder, der Schröder und der Hartz abgebildet waren und unter Unterschrift: Eine Epoche geht zu Ende, wir machen den Weg frei.
Jürgen Schremp wurde lange Jahre als einer der erfolgreichsten deutschen Manager gepriesen. Er wollte das Unternehmen, das manche heute noch Mercedes nennen, zu einer Welt-AG umbauen. Und daran ist er gescheitert. Nach Schremps Rücktritt heute früh stieg der Unternehmenswert sofort wieder um 3,7 Milliarden.
Was da funkelt und glitzert, ist der Daimler-Stern. Ganz so, als gäbe es keine Kratzer im Lack. Eitel Sonnenschein über der Konzernzentrale, und so möchte Daimler Chrysler auch die Meldung verstanden wissen, dass der Konzernlenker geht. Jürgen Schremp lässt die Welt davon per Telefonschaltkonferenz wissen. Der Konzern sei auf dem richtigen Weg, die Weichen gestellt, na also. Und dann noch das, er ist trotz oder wegen des Rückzugs sei dahingestellt, sehr glücklich.
And on a personal note, I can assure you, I'm a very happy man.
Wie die Deutschland AG in den Medien bereits abgewickelt wird, dem entspricht das reale Ende des deutschen Kooperatismus. Was sind nun neben dem politischen die ökonomischen Auflösungsprozesse der Deutschland AG?
Nach 80 Jahren, wie es in der Wirtschaftswoche so schön hieß, nach 80 Jahren Vereinigung, eine Auflösung, die auch einen allgemeinen Charakter hat, weil überall das neue Investment, Finanzkapital, sich aus den Industriebeteiligungen zurückzieht. Weil Kontrolle über die Realakkumulation ist kein Machtfaktor mehr. Daraus kommt nicht mehr genügend. Aber aus den Übernahmeschlachten, aus dem Werfen ganzer Unternehmen, ganzer Konzerne oder ausgeschlachteter Konzerne in die Investmentzirkulation, da kann man Differenzgewinne machen. Ob das gesellschaftlich historisch tragfähig ist und was das mit Wertbildungsprozess im marktischen Sinn zu tun hat, ist denen ja scheißegal. Da haben die sowieso keine Ahnung davon. Die gehen einfach nach dem, was sich von der Krisenoberfläche her für sie darstellt. Und das heißt, in dem Maße, wie diese Einheit sogar auf der finanzkapitalistischen Ebene selber zerreißt, es hieß dann, die Deutsche Bank musste das machen, um nicht selber zum Übernahmeziel zu werden. Weil das Bankkapital oder den Banken immer noch konzentrierte Finanzkapital ist ja selber ein Kandidat für diese Zirkulationsorientierung. Und in dem Maße, wie dieser korporatistische Zusammenhang sich auf der Kapitalebene selber auflöst, ist natürlich die Korporation, der korporatistische Zusammenhang auf der gewerkschaftlichen und Belegschaftsebene erst recht nicht mehr möglich. Daher dann auch das Abservieren all der Figuren, die sozusagen dafür stehen. Peter Hartz, auch die Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen und eben der Daimler sind da eben auch mit in die Schusslinie gekommen. Und eben das, wo man gedacht hat oder wo man denkt, politisch ist das sozusagen die Repräsentanz dieses Versuchs, ein Rudiment der Deutschland AG in die Globalisierung mit hinüberzunehmen, ein Rudiment dieses kooperatistischen Zusammenhangs schon auf Kosten anderer Teile der Gesellschaft. Das geht nicht und das wird sich nicht halten lassen. Dass da retardierende Momente sind, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass jetzt urplötzlich Porsche bei VW eingestiegen ist. Das heißt, auf der Ebene des Industriekapitalismus, der großen Konzerne selber, gibt es immer noch Rettungsversuche dieses korporatistischen Zusammenhangs. Unter anderem hieß es, ich habe hier aus dem Handelsblatt vom November 2005 so einen Artikel, wo es heißt, der Einstieg von Porsche bei VW hätte eine feindliche Übernahme verhindert. Da finden schon diese Abwehrkämpfe statt, aber eben nicht mehr unter dem Flankenschutz des Finanzkapitals. Das Bankkapital steigt aus. Die mischen selber mit bei diesen Investment-Deals. Hier zerreißt also dieser Zusammenhang, ist nicht aufrechterhaltbar. Und jetzt kommt eben das Problem der ideologischen Reaktion. So wie die Linke, die Gewerkschaften und was wir alles in diesen, oder auch soziale Bewegungen, so wie der Keynesianismus als Fundsache aufgeklaubt wird vom Abfallhaufen der Geschichte, der bürgerlichen Theorie und Ideologiebildung, so wird diese Deutschland AG, dieses korporatistische Modell aufgeklaubt. Dass man nämlich im Kontext dieser keynesianischen Nostalgie auch eine Deutschland AG-Nostalgie beobachten kann. Wir müssen es ganz genau nachprüfen, verfolgen, wie also diese korporatistische Vergesellschaftung unter Einbezug der Repräsentanzen von Lohnarbeit, Gewerkschaften und so weiter, wie das eingeklagt wird. Wie also mit der scheinbar einer sozialen Gegenwehr verbunden ist, das Einklagen eines Modells, dessen völkische Wurzeln in Deutschland überhaupt nicht mehr mitreflektiert werden. Ich habe es dann so formuliert, also wenn sozialer Widerstand tatsächlich die Schwelle zur Eingriffsmacht, zur Fähigkeit, einen realen Widerstand zu leisten, erreichen soll, dann muss dieser Widerstand seinerseits genauso bewusst, vielleicht noch bewusster als die Gegenseite, als die Seite der Kapital- und Krisenverwaltungsrepräsentanz, diese Deutschland AG aufkündigen und ihre historischen Wurzeln aufdecken. Und genau das geschieht nicht. Kann man quer durch das ganze linke Spektrum verfolgen, genau das geschieht nicht. Im Gegenteil, das, was man vielleicht noch vor 20 Jahren sehr kritikabel gefunden hätte, das wird auf einmal zu etwas, was man partiell zumindest einklagen möchte.
Your cousin or your uncle or your lover. Now is the time, now is the time.
Als letzten Punkt möglicher Ideologiebildung benennt Robert Kurz den strukturellen Antisemitismus. Wenn dieser Begriff kein Totschlagargument sein soll, sondern einen analytischen Wert besitzen soll, ist zu klären, was unter dem Begriff des strukturellen Antisemitismus zu verstehen ist. Kurz dazu.
Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, nämlich struktureller Antisemitismus. Auch das ist schwierig. Ich habe es jetzt selbst bei Gesprächen hier gemerkt. Also der Begriff, der wird nicht so gemocht. Kommt vielleicht auch daher, dass in der Auseinandersetzung mit den Antideutschen Antisemitismus so als Allerweltsdenunziationsmöglichkeit entdeckt worden ist. Und wenn jeder jeden Antisemiten nennt, dann ist das ja inflationär und dann... Und außerdem jetzt das Finanzkapital kritisieren, das ist doch gar nicht per se antisemitisch. Ich möchte da dagegenhalten und sagen, dieser Begriff des strukturellen Antisemitismus ist gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und der jetzt beobachtbaren ideologischen Krisenreaktion eminent wichtig. Das ist auch in anderen Ländern wichtig, das ist auch generell wichtig, aber in Deutschland aufgrund dieser besonderen Geschichte auch ganz besonders. Denn keynesianische Nostalgie ist verbunden mit impliziter Einklage der Deutschland AG oder bestimmter sozialpolitischer Momente davon, was nicht offengelegt und nicht diskutiert wird. Und dieses Einklagen der Deutschland AG wiederum unter Ausblenden der völkischen Wurzeln des Ganzen ist verbunden mit einer gewissen offenen Flanke gegenüber einer verkürzten Kapitalismuskritik, die anfällig ist für antisemitische Konnotationen. Und da müssen wir jetzt vielleicht ganz grundsätzlich einen Unterschied machen. Es gibt drei Aspekte von Antisemitismus, die sehr tief sitzen in der Geschichte des Kapitalismus, der Aufklärung und so weiter, die der Antisemitismus teilt mit anderen Ideologien. Das ist eben die gemeinsame bürgerliche Konstitution. Das ist zum einen die Subjektivierung der Kategorien, wie wir es auch im westlichen Marxismus finden, in der Postmoderne finden. Die Subjektivierung der Kategorien, hier aber gewendet als die Schuldigen. Also es sind nicht Charaktermasken im marxischen Sinne, es sind nicht Repräsentanzen von einem Verhältnis, sondern das ist sozusagen mit Fleisch und Blut die Adresse, die zu nennen ist. Und das kann man an den Kategorien vorbeimachen, dass man also sagt, Schuld an der Krise ist eben das Finanzkapital und wir hätten eine wunderbare Realakkumulation und Kapitalismus wäre ganz wunderbar, wenn das böse Finanzkapital nicht wäre. Man kann das verkürzte Kapitalismuskritik nennen, indem eine Erscheinungsebene oder eine Vermittlungsebene dem Gesamten gegenüber ausgespielt wird. Ja, und hier versucht wird, einen Kausalzusammenhang, der in Wirklichkeit die reale Kausalität auf den Kopf stellt, zur Ursache zu machen. Und das Problem dabei ist aber, und jetzt kann man natürlich hergehen, das wird auch gesagt, das ist übrigens auch in dieser Verteidigungsbroschüre von Attac, die im letzten Jahr erschienen ist, wo man sich mit diesem Vorwurf des strukturellen Antisemitismus auseinandersetzt, der mit Händen und Füßen abgewehrt wird. Und immer wird gesagt, ja, wer das Finanzkapital kritisiert, der ist doch noch nicht Antisemit. Das stimmt auch. Es gibt viele, gerade auch Leute, die von Antifaschisten, Leute, die von links kommen, die diese verkürzte Kapitalismuskritik drauf haben und gleichzeitig sagen, na, aber mit Judenhass haben wir doch nichts zu tun. Und es ist aber eine völlig oberflächliche Betrachtungsweise. Denn in 200 Jahren Modernisierungsgeschichte hat sich diese Art von verkürzter, in verschiedenen Variationen, natürlich je nach Entwicklungshöhe des Kapitalismus, diese Art von verkürzter Kapitalismuskritik oder verkürzter Krisenanalyse oder Verkehrung der Krisenlogik amalgamiert mit dem, was man politische Ökonomie des Antisemitismus nennen könnte. Das heißt, um mal zurückzukehren zu dem Punkt Ideologiebildung als Eigenleistung des Bewusstseins und die Geschichte von ideologischen Strukturen, die es da schon gibt, auf die sich jede neue Verarbeitung immer wieder bezieht, beziehungsweise daraus ihre Nahrung zieht, weil das eben nicht erst seit heute oder seit gestern passiert, da gibt es einen ganz klaren strukturellen Zusammenhang zwischen dieser verkürzten Krisenanalyse und Kapitalismuskritik und der Herausbildung geradezu Konstitution und der Verlaufsform des Antisemitismus in der Modernisierungsgeschichte. Mit anderen Worten, dieser Zusammenhang ist kein kontingenter, dass man sagen kann, ja, rein zufällig. Und das ist etwas, wenn jemand so denkt, dann kann er ja ganz unschuldig sein. Und inzwischen ist es ja so, dass es ja eigentlich fast ins Massenbewusstsein schon oder ins Schulbuchbewusstsein abgesunken ist, dass dieser Zusammenhang nicht völlig unbekannt ist. Dass man nicht ganz frisch, man kommt gerade aus dem Wald, hat keine Ahnung von Geschichte und denkt jetzt halt so. Und das ist irgendwie verkürzt, aber immerhin geht es in die richtige Richtung. Sondern das ist schon belastet, das ist schon durchdrängt von dieser antisemitischen Konstitution, dieser antisemitischen Ideologie. Und wenn das jetzt abgerufen wird, auch mit Fußnote, wir sind keine Antisemiten, ja, dann ist strukturell dieser Zusammenhang da. Und strukturell Antisemitismus heißt ja nicht, dass man sagen kann zu jemand, du bist ein struktureller Antisemit, sondern dass man hier eine Ideologiebildungsanalyse macht und sagt, da gibt es eine Diskursstruktur, die ist nicht unschuldig. Und wenn die jetzt in der Krise der dritten industriellen Revolution abgerufen wird, dann ist das brandgefährlich. Und wenn das gerade die Linke macht, aus Hilflosigkeit, aus Aufglauben des Keynesianismus, der keynesianischen Nostalgie und aus dem ganzen Kontext raus, mit impliziten Einklagen der Deutschland AG, weil das die Art und Weise ist, wie man dann den Sozialstaat wieder einklagt, wenn man, solange man das nicht mitreflektiert und offenlegt, kommt ziemlich konsequent zu dieser verkürzten Krisenanalyse und Kapitalismuskritik.
Zum Schluss der Sendung sei auf einige Lektüremöglichkeiten verwiesen. Das Weltkapital von Robert Kurz ist Anfang 2006 im Tiamat Verlag erschienen. Weitere Publikationen sind der Kollaps der Modernisierung und das Schwarzbuch Kapitalismus. 2002 erschien im Horlemann Verlag das Buch Weltordnungskriege. Ebenfalls dort erscheint zweimal im Jahr die wertabspaltungskritische Theoriezeitschrift Exit. Texte von Kurz sind auch im Internet zu beziehen unter www.exit-online.org. www.exit-online.org. Produktion und Sprecher der Sendung Christian Höhner.
Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.